Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir wollen uns also mit einem hochaktuellen und brisanten Thema beschäftigen. Ich habe das Thema wie folgt umschrieben: Jerusalem, Chance oder Hindernis für den Weltfrieden? Jerusalem gehört zu den ältesten Städten der Welt. Sie ist über 4000 Jahre alt. Und ich denke, keine Stadt der Welt kann uns so faszinieren wie gerade diese Stadt. Nach den Aussagen der Bibel bildet Jerusalem das Zentrum der Heilsgeschichte Gottes. Im Propheten Hesekiel, Kapitel 5,5, wird gesagt, Gott habe Jerusalem hingesetzt und die anderen Völker ringsherum. Nun zum Namen der Stadt. Jerusalem, auf Hebräisch spricht man das aus, Jerusalem, bedeutet nichts anderes als Stadt des Friedens. Und wir sehen hier ein Spannungsfeld zwischen Name und Wirklichkeit. Wir sehen, dass diese Stadt effektiv die Sicherheit und den Frieden der ganzen Welt in Frage zu stellen vermag. Und das steht doch im Gegensatz zu dieser Aussage des Namens Stadt des Friedens. Der heutige Kampf um Jerusalem konzentriert sich insbesondere auf die Altstadt und ganz speziell auf den Tempelberg, den Tempelplatz, den Sie hier auf dem Bild sehen mit der Omar-Moschee. Die Times hat in einer Ausgabe dieses Landstück als die explosivsten Quadratmeter der Welt bezeichnet. Warum besteht überhaupt ein so großes Interesse im Blick auf dieses Landstück? Hier stand der jüdische Tempel vom 10. Jahrhundert vor Christus bis ins 1. Jahrhundert nach Christus, so grob gesagt. Die Juden erheben also Anspruch auf diesen Berg, auf diesen Platz, und die Moslems ebenso, denn seit dem 7. Jahrhundert bis heute steht auf diesem Platz die Omar-Moschee. Und sie gilt im Islam als das drittwichtigste Heiligtum der Moslem nach Mekka und Medina. Nun, wir können sagen, Jerusalem und insbesondere der Tempelberg Moria im Ostteil der Stadt ist gewissermaßen der Brennpunkt des Nahostkonflikts. Und der Nahostkonflikt ist nicht einfach etwas, das wir so als Europäer von uns wegschieben können. Denn mindestens seit dem Golfkrieg haben wir gemerkt, dass diese Schwierigkeiten, Probleme und Konflikte in dieser Region die Sicherheit der ganzen Welt in Frage zu stellen vermag. Nun, wenn wir das aktuelle Geschehen in und um Jerusalem gut verstehen wollen, dann sollten wir das in einen gesamtgeschichtlichen Zusammenhang stellen. Ich möchte mit Ihnen zurückkehren in die Vergangenheit. Wir drehen das Rad der Geschichte um 3500 Jahre zurück und gehen nach Ägypten. Um 1500 vor Christus lebte das Volk Israel als Sklavenvolk in Ägypten. Sie sehen hier eine originale ägyptische Darstellung, die Sklaven bei der harten Arbeit darstellt. Nun, wie Sie aus der Bibel wissen, im zweiten Buch Mose erlebte das ägyptische Reich, und zwar das mittelägyptische Reich, in der Zeit der 10 Plagen, in dieser Zeit einen totalen Zusammenbruch. Es gibt auch außerbiblische Quellen, die diese Ereignisse beschreiben, so zum Beispiel hier diese ägyptische Quelle, der Papyrus Ipur, der im Museum in Leiden aufbewahrt ist. Dieses Manuskript spricht von Blut, von Wasser, das zu Blut geworden ist. Man kann es nicht mehr trinken, von Finsternis, von Viehplagen, von der Flucht eines armen Sklavenvolkes, von dem mysteriösen Untergang des Pharao und so weiter. Also ganz frappante Übereinstimmungen zum zweiten Buch Mose. Das Volk Israel wurde also in dieser Zeit frei und wurde durch Mose hinausgeführt in Richtung verheißenes Land. Die Reise ging durch die Wüste Sinai zunächst. Sie gingen hinab die Sinai-Halbinsel hinunter bis zum Berg Horeb, den Sie hier auf dem Bild sehen. Hier bekam das Volk Israel die 10 Gebote und überhaupt die Tora, das jüdische Gesetz. Das war ein sehr wichtiger Moment. Und ich möchte 2 Punkte herausstreichen, warum die 10 Gebote von Bedeutung waren, von so besonderer Bedeutung waren. Die 10 Gebote gaben diesem Volk, das aus der Unterdrückung plötzlich frei geworden war, gaben diese Gebote eine klare Leitlinie für das Zusammenleben. Das ist etwas sehr Wichtiges. Wir haben das gesehen beim Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa und in der ehemaligen Sowjetunion. Wenn Völker plötzlich frei werden, nachdem sie lange hart unterdrückt waren, dann wissen sie gar nicht, mit der Freiheit umzugehen. Sie wissen zum Beispiel gar nicht so gut, was es heißt, du sollst nicht töten. Und man hat Herrn Gorbatschow gesagt, als er in der jüngsten Vergangenheit in Israel war: Herr Gorbatschow, Sie haben etwas Ähnliches gemacht wie damals Mose, als er Israel aus Ägypten führte. Aber Sie haben es unterlassen, wie Mose, diesen Völkern die 10 Gebote zu geben. Aber die 10 Gebote haben noch weitere Bedeutung. Und überhaupt im Blick auf die ganze Menschheit. Sie sind eigentlich wie ein Spiegel. Wer versucht, die 10 Gebote wirklich ernsthaft einzuhalten, erkennt in der kürzester Zeit, dass er gar nicht dazu fähig ist. Da kommt plötzlich das Problem der Schuldhaftigkeit auf. Und noch mehr, man kann das ausprobieren, diese Gebote zu halten, und dann stellt man plötzlich fest, dass man sogar in sich selbst das Verlangen hat oder die Tendenz, genau das Gegenteil tun zu wollen, als was die Gebote sagen. Also es stellt irgendwie wie ein Spiegel, der tiefer zündet als unser Badzimmerspiegel, das Problem der Sündhaftigkeit der menschlichen Natur dar. Nun, in dem gleichen Zusammenhang, wie das Volk die 10 Gebote bekam, bekamen sie auch Anweisungen zum Bau eines transportablen Tempels mit einem Opferdienst. Nun, die 10 Gebote zeigten dem Volk, wir sind Menschen, die dauernd fehlen, die sich schuldig machen. Wie können wir Vergebung haben? Nun, es gab einen Ausweg. Man konnte für Verfehlungen ein Tier nehmen, ein unschuldiges Tier, hier zum Tempel bringen und es konnte stellvertretend sterben. Man musste die Hände auflegen, die Schuld konkret bekennen und dann dieses Tier schlachten. Und so lernte das Volk Israel das Prinzip Erlösung durch Stellvertretung. Am Ende von 40 Jahren Wüstenwanderung kam das Volk Israel an die Grenze zum verheißenen Land. Wir sind hier auf jordanischem Boden. Und hier hielt Mose 8 Abschiedsreden und gab im Blick auf den Opferdienst im Land wichtige Anweisungen. So lesen wir in 5. Mose 12, Vers 13 oder Deuteronomium 12 folgendes. Nimm dich in Acht, dass du deine Brandopfer nicht an irgendeinem Ort, den du siehst, opferst. Nur an dem Ort, den der Ewige im Gebiet eines deiner Stämme erwählen wird, darfst du deine Brandopfer darbringen. Ein einziger Gott und ein einziger Ort der Anbetung. Das war das Gebot. Nun, das Volk Israel nahm das Land, das verheißene Land, das von Milch und Honig floss, in Besitz. Und sie machten sich auf die Suche nach diesem Ort, den der Herr ausgewählt hatte. Nun, das war nicht so klar, weil Mose den Namen gar nicht genannt hatte. Aber um 1004 vor Christus eroberte der König David Jerusalem. Sie sehen hier die Darstellung von Jerusalem um diese Zeit. So sieht man das im Stadtmuseum in Jerusalem, im Migdal David. Und David bekam Klarheit, dass dies der Ort ist, den der Herr auserwählt hat für den Opferkult. Und zwar insbesondere der Berg Moria. 1004 vor Christus. Das ist brisant. 1996 wird das ein Jubiläum geben. 3000 Jahre jüdische Hauptstadt. Die Vorbereitungen sind bereits im Gang. Es soll viele Veranstaltungen geben, weltweit, auch im Vorfeld von 1996. Und dann 1996 soll ein Riesenfest werden in Israel. Aber Sie haben vielleicht auch schon gehört, dass Yasser Arafat auch schon gesagt hat, in 3 Jahren wird Ostjerusalem Hauptstadt eines Palästinenserstaates sein. Also wir sehen, wie die Vergangenheit uns hilft, die Gegenwart gut verstehen zu können. Salomo, der Nachfolger von David, baute dann auf dem Berg Moria den Tempel. Und von da an wurde also der Opferkult Israels auf diesen Ort beschränkt. Er konnte an keinem anderen Ort stattfinden. Es war ein Prachtgebäude, ein Glanzwerk der alten Welt. Nun, wie Sie wissen, oder wahrscheinlich wissen, Salomo verfiel am Ende seines Lebens in Götzendienst. Er wandte sich von dem Gott der Bibel ab und begann, Götter aus Stein, Holz, Gold und Silber zu verehren. Kosmische Kräfte in der Natur. Nun, von da an ging es mit der Geschichte Israels nur noch bergab. Denn das Volk blieb hinter dem König nicht zurück, sondern verfiel auch massenweise in den gleichen Götzendienst. Die erste Konsequenz davon war, dass nach dem Tod von Salomo, er lebt also im 10. Jahrhundert vor Christus, nach seinem Tod wurde die Nation Israel gespalten in ein Nordreich Israel, die 10 Stämme, und ein Südreich Juda, die Stämme Juda und Benjamin, mit der Hauptstadt Jerusalem. Aber es ging weiter. Im Jahr 720 vor Christus zerschlugen die Assyrer das Nordreich der 10 Stämme und führten die 10 Stämme in die Gefangenschaft nach Assyrien. Hier sehen Sie eine original assyrische Darstellung von Israeliten, die in die Gefangenschaft nach Assyrien abwandern. Mit dem Südreich ging es nicht besser. In den Jahren 605 bis 586 vor Christus zerschlug Nebukadnezar mit der babylonischen Armee den jüdischen Staat. Die Stadt Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht und der Tempel verwüstet und verbrannt. Die Juden aus dem Südreich, sie wurden weggeführt nach Babylonien in das Gebiet des heutigen Irak. Hier sehen Sie das Stadttor von Babylon. Auch Daniel, der Prophet, war in dieser Zeit unter den Weggeführten. Er musste 6 Semester an der Universität in Babylon studieren, zwangsweise, um dann in Staatsdienste eintreten zu können. Also in der Bibel steht 3 Jahre, sind 6 Semester. Und dann hat er sich aber auch betätigt als Prophet. Und unter anderem, wir werden das noch sehen, hat er darüber gesprochen, über den Moment, wenn wieder ein Erlass verfügt werden soll, dass Jerusalem, seine geliebte Stadt, die in Trümmer lag, wieder aufgebaut werden soll. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Aber schon einige Jahrzehnte später wurde das Babylonische Reich erobert durch die Perser und Meder unter der Führung des Königs Kores oder Kyros von Persien. Hier sehen Sie sein originales Grab, das wir heute noch so intakt besitzen. Kyros ließ die Juden, alle die wollten, wieder aus Babylonien zurückkehren in ihr eigenes Land, um den Staat wieder aufzurichten. Das heißt dann fortan als Provinz des Persischen Reiches. Aber er gab den Juden sogar Befehl, sie sollen in Jerusalem den Tempel wieder neu aufbauen. Und er gab sogar gestohlene Tempelgeräte der Babylonier, gab er den Juden wieder heraus für den neuen Tempel. Es war eine schwierige Zeit und so konnten sie nur einen unansehnlichen Tempel erbauen. Aber wenigstens hatten sie wieder den Opferdienst, den Gottesdienst. Später, im 1. Jahrhundert vor Christus, begann Herodes, bekannt als der Kindermörder von Bethlehem, diesen Tempel vollständig umzubauen. Und es wurde schlussendlich ein Prachtwerk, das zu den Weltwundern der Antike zählte. Dieser herrliche Tempel, den Sie hier im Modell sehen, so sieht man ihn im Malon Holy Land in Jerusalem. Dieser Tempel war so herrlich, dass es im Talmud heißt von den alten Rabbinern, wer dieses Haus noch nie gesehen hat, der hat noch nie ein schönes Haus gesehen. Es war also ein Prachtwerk, wie man sich das kaum vorstellen kann. Nun, wir haben also gesehen, wie die Juden zurückgekehrt waren aus Babylonien, wie sie begonnen haben, den Tempel wieder aufzubauen. Aber ein bisschen später, nämlich erst um 445 vor Christus, gab ein Perserkönig noch einen speziellen Erlass heraus. Es war Artaxerxes. Er gab einen speziellen Erlass heraus, Jerusalem vollständig wieder neu aufzubauen mit Stadtmauern. Nehemia war hier die leitende Figur. Nun, das war ein ganz wichtiger Moment, denn ich habe bereits angekündigt, dass ja Daniel von dem Moment gesprochen hat, wenn ein Erlass herauskommen wird, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll. Dann sollte man nämlich ausrechnen können, wann der Erlöser erscheinen würde. Der Messias, oder wie die Juden sagen, der Maschiach. In Daniel 9,25 lesen wir, was ihm gesagt wurde noch während der babylonischen Gefangenschaft. Folgendes musst du wissen und verstehen. Von dem Zeitpunkt an, da ein Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems herausgegeben wird, bis zum Zeitpunkt, da der Messias als Fürst auftreten wird, wird eine Zeitperiode von 67 Jahrwochen vergehen. Also vom Zeitpunkt des Erlasses angerechnet, bis dass der Messias als Fürst kommen würde, da sollte eine Zeit von 67 Jahrwochen vergehen. Eine Jahrwoche, das hebräische Wort Shavua, meint nun eben eine Woche nicht von Tagen, von 7 Tagen, sondern von 7 Jahren. Die prophetischen Jahre sind jeweils Jahre von 360 Tagen. Nun, wir haben da eine Periode von 67 Jahrwochen, das sind 69 Jahrwochen, das können wir noch im Kopf rechnen, nicht wahr? Dann 69 mal 7, können wir das in Jahre umrechnen, da gibt es 483 Jahre, und dann brauchen wir am besten schon die Rechnungsmaschine. 69 mal 7, wir rechnen das nun in Tage um, mal 360 Tage gibt 173.880 Tage. Ich habe mir die Mühe gemacht, das nachzurechnen. Ausgehend von dem Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen, gegeben durch Artaxerxes im Jahr 445 vor Christus, und zwar im Monat Nissan, das entspricht unserem März, April, bis zum Einzug von Jesus Christus in Jerusalem im Jahr 32 nach Christus, und zwar auch im Monat Nissan, denn das war ja im Passa-Monat, wieder März, April, da passen diese 173.880 Tage exakt und schön hinein. Sir Robert Anderson, der Führer von Scotland Yard im letzten Jahrhundert, also von der Kriminalpolizei, hat das auch gerechnet, aber noch viel genauer als ich. Er hat das in Zusammenarbeit mit dem Königlichen Observatorium in Greenwich getan. Sie haben ihm die genauen Daten geliefert über den Einzug Jesu in Jerusalem. Das war also exakt der 14. März 32 nach Christus. Und dann haben sie ihm auch geliefert, was umgerechnet der 1. Nissan war im Jahr 445. Das war der 14. März im 445 vor Christus. Und im Jahr 32, da haben sie den 6. April berechnet. Und da zwischen diesen beiden Daten liegen genau 173.880 Tage. Das ist nun ganz beeindruckend. Aber Daniels Prophetie geht noch weiter. Also nach diesen 173.880 Tage ist Jesus vom Ölberg her kommend über das Kidron-Tal nach Jerusalem zum Tempelplatz eingezogen und wurde gefeiert als Fürst, als König Israels. Die Prophetie in Daniel sagt weiter, was in dieser ersten Periode von 7 Jahrwochen geschieht. Jerusalem wird, eben im Verlauf der 7 ersten Jahrwochen, dieser 49 Jahre, mit einem Straßennetz und mit Plätzen wieder aufgebaut werden. Dies wird aber eine schwere Zeit sein. Effektiv, sie mussten diese Aufbauarbeit tun, in der einen Hand das Werkzeug, in der anderen Hand die Waffe. Und dann kamen eben nach Vollendung der Stadt die 62 Wochen, aber die Prophetie sagt uns, was dann nach Ablauf dieser Zeit geschehen soll. Nach Ablauf der 62 Jahrwochen wird der Messias ermordet werden, er wird nichts haben. Es wird nicht gesagt, wie viel nach. Aber nun wissen wir es im Nachhinein. Es war 5 Tage nach seinem Einzug als Fürst nach Jerusalem. Da rief die Masse im Volk, kreuzige, kreuzige ihn. Er wurde ermordet und hat kein glorreiches Friedensreich auf dieser Erde aufgerichtet. Er wird nichts haben. Er wurde ermordet durch Kreuzigung. Die Prophetie Daniels geht weiter, sie ist noch detaillierter. Nach diesem wird das Volk des kommenden Fürsten die Stadt und das Heiligtum zerstören. Es wird nicht gesagt, wie viel später. Einfach als Folge davon. Nun, wir wissen es jetzt im Nachhinein, keine 40 Jahre danach, da kamen die Römer und verwüsteten Jerusalem und den Tempel. Und die Prophetie geht weiter, bis in die Endzeit wird es Krieg und Verwüstungen geben. Jerusalem werde also bis in die Endzeit eine Stätte des Leidens von Blut und Tränen werden. Nun, im Jahr 70, habe ich gesagt, haben die römischen Legionen unter der Leitung des Feldherrn Titus den Tempel zerstört, er wurde verbrannt, wie Sie das hier sehen auf dem Bild. Und die Stadt wurde völlig verwüstet, die Stadtmauern wurden sogar geschleift. Sie sehen wieder hier das Modell der Stadt Jerusalem vor der Zerstörung, wie das im Malon Holy Land in Jerusalem zu sehen ist. Ein ganz beeindruckendes Modell. Und Jerusalem wurde also vollständig verwüstet. Genau wie die Prophetie es vorausgesagt hat. Und die Tempelschätze wurden gestohlen, was gestohlen werden konnte. Sie sehen hier das Erinnerungszeichen in Rom, der Titusbogen in Rom, der uns erinnert an diese jüdischen Gefangenen, die die Tempelschätze herumtragen mussten im Triumphzug hinter Titus her. Hier der 7-armige Leuchter zum Beispiel. Nun, wir haben gelesen, Jerusalem wird verwüstet werden, wird durch Kriege hindurchgehen bis in die Endzeit. Der Ausdruck Endzeit ist ein technischer Begriff in der biblischen Prophetie und steht in Verbindung mit der Rückkehr der Juden aus der ganzen Welt. Nun, wir sind heute Augenzeugen, wie Juden zurückgekehrt sind aus über 150 Ländern weltweit, aus allen 5 Kontinenten. Also muss dieser Ausdruck Endzeit offensichtlich etwas mit unserer Zeit zu tun haben. Nun gebe ich eine Auflistung über die Geschichte Jerusalems bis in die Endzeit. Wir haben gesehen, im Jahr 70 wurde Jerusalem durch die Römer zerstört. Es kamen dabei in diesem grausamen Krieg mehr als 1 Million Juden ums Leben. Zehntausende wurden nach der Einnahme der Stadt sogar gekreuzigt rund um die Stadt herum. Und 132 wurde die Stadt durch die Juden zurückerobert und einem falschen Messias unter Bar Kochba. Aber das erregte so den Zorn und die Wut der Römer, sodass 3 Jahre später Jerusalem vollständig wieder neu zusammengeschlagen wurde durch die Römer. Die Stadt wurde sogar nachher gepflügt, dass wirklich Schluss sein sollte mit Jerusalem. Und in diesem Krieg kamen über 500.000 Menschen um und durch die Folgen des Krieges, durch Hungersnot und Seuchen, nochmals etwa so viele. 614 verwüsteten die Perser Jerusalem. 627 eroberte Byzanz Jerusalem zurück. Und dann ein sehr wichtiges Datum, 638, da kamen die Islamisten von Saudi-Arabien herkommend, eroberten immer mehr den ganzen Nahen Osten und eben um 638 dann auch die Stadt Jerusalem. Und in der weiteren Zeit wurde dann die Omar-Moschee auf den Tempelplatz gebaut. 1071 wurde Jerusalem durch die Türken erobert, 1099 durch die Kreuzfahrer, also Europa. 1187 eroberte Sultan Saladin Jerusalem wieder zurück. 1244 waren es die Tataren, die Jerusalem einnehmen konnten. Und dann 1517 eroberten die Türken Jerusalem. Sie hatten eine Herrschaft von exakt 400 Jahren. Und dann im Ersten Weltkrieg zerschlugen die Engländer und Franzosen das Osmanische Reich. Und 1917 eroberte Lord Allenby mit den britischen Truppen Jerusalem. 1948, also in dem Jahr, in dem der moderne Staat Israel nun wieder gegründet wurde, da konnte Israel im Unabhängigkeitskrieg Westjerusalem verteidigen. Ostjerusalem sollte eigentlich eine internationale Stadt werden, aber Jordanien nahm sie in Besitz und in der weiteren Zeit verwüsteten die Jordanier Ostjerusalem in grausamer Weise. Das heißt, fast alle Synagogen wurden zu Kultstätten umfunktioniert und die Gräber beim Ölberg wurden geschändet und so weiter. Aber 1967 im Sechstagekrieg, bereits am Mittwoch, am dritten Tag, eroberten israelische Truppen Ost-Jerusalem. Aber das hat nicht Ruhe gegeben. Und ich erwähne nur noch abschließend 1990 im Oktober diese blutigen Ausschreitungen am Tempelberg. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Verwüstung bis in die Endzeit. Aber seit dem Jahr 70 hat sich auch erfüllt, was Mose schon um 1500 vor Christus vorausgesagt hatte, was geschehen würde, wenn das Volk Israel nicht auf die Stimme Gottes hört. In Levitikus 26, also 3. Mose 26, Vers 31 heißt es: Ich lege eure Städte in Schutt und Asche und zerstöre euer Heiligtum. Eure Opfer werde ich nicht mehr annehmen. Euer Land werde ich so verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich darüber entsetzen werden. Euch werde ich in alle Welt zerstreuen. Ich werde euch mit dem Schwert verfolgen. Euer Land wird zur Wüste werden und eure Städte zu Trümmerhaufen. Das sind also ganz klare, unzweideutige Aussagen. Effektiv in den Jahrhunderten auf das Jahr 70 hin wurde das Land, das einmal von Milch und Honig floss, immer mehr zur Wüste, bis sogar die Regenzeiten während Jahrhunderten praktisch ausblieben. Palästina, ein gebrochenes, verwüstetes Land ohne Hoffnung. Die Juden wurden in der Folge des Jahres 70 wortwörtlich in alle Welt zerstreut, in alle fünf Kontinente. Und wie Mose es vorausgesagt hatte, sie wurden dauernd verfolgt. Und was wir in unserem Jahrhundert gesehen haben oder gehört haben, 6 Millionen Juden wurden durch die Nazis ermordet, aber das war die Krone der ganzen Sache. Denn in den Jahren von 70 nach Christus bis heute wurden etwa 13 Millionen Juden ermordet, durch die Jahrhunderte hindurch. Aber in diesem Zusammenhang ist ja bemerkenswert, Ab dem Jahr 70 hatten die Juden also ihren Opferdienst nicht mehr. Und da ist eine Prophetie aus Hosea 3 sehr aktuell. Hosea lebte im 8. Jahrhundert vor Christus. Und er sprach über diese Zeit: So wird es dem Volk Israel ergehen. Sie werden lange Zeit keinen König, keine Fürsten und auch keine Opfer mehr haben. Zuletzt werden sie aber umkehren und sich dem Ewigen, ihrem Gott, zuwenden. Und auch David, ihrem König. In der Endzeit werden sie sich mit Ehrfurcht dem Ewigen zuwenden und ihre Erwartung auf seine Güte richten. Lange Zeit soll Israel kein Staat mehr sein. Kein König, keine Fürsten. Und effektiv, ab dem Jahr 70 bis 1948 waren sie kein Staat mehr. Gut, es gab einen Aufstand im Jahr 132, gewissermaßen ein kleiner Lichtblick, der aber dann wieder sofort zusammengeschlagen wurde. Aber mindestens ab 132 oder 135 nach Christus bis 1948, das war wirklich eine lange Zeit. Kein König, keine Fürsten. Aber diese Zeit seit dem Jahr 70 bis heute ist dadurch gekennzeichnet, dass die Juden keine Opfer mehr hatten. Und sie haben es auch heute immer noch nicht. Obwohl dieses Volk nun fast 2000 Jahre dauernd darum gebeten hat, in den täglichen Gebeten im Judentum wird immer der Tempel erwähnt und dass Gott sich darüber erbarmen möge. Aber sie haben ihn nie mehr bekommen. Keine Opfer mehr haben. Und dann soll aber eine Wende kommen in der Endzeit. Wir haben gesehen, es ist die Zeit, wenn Israel zurückkehrt in das Land der Väter. Dann soll eine massive Umkehr stattfinden in dieser Nation zu Gott und zu David, ihrem König. David HaMelech ist im Judentum ein fester Begriff für den Messias. David, ihr König, das ist der Messias. Sie werden dann in der Endzeit zu ihrem Messias umkehren. Diese Stelle trifft mich sehr, denn das bedeutet ja, dass also in der ganzen vergangenen Zeit, wo sie keine Nation waren und keine Opfer mehr hatten, da war also ihr Verhältnis zum Messias nicht richtig. Denn sonst müssen sie ja nicht umkehren zu David, ihrem König. Nun, warum waren die Opfer nicht mehr möglich? Höchstens mit ganz geringen Ausnahmen in der vergangenen Geschichte. Vom 1. bis zum 7. Jahrhundert, da haben wir die römisch-byzantinische Periode. Die Römer und die Byzantiner wollten nicht, dass die Juden da wieder ihren Tempel aufbauen würden. Die Römer haben sogar einen Jupiter-Tempel auf den Tempelberg gesetzt. Also es war nicht möglich. Es gab eine Ausnahme zum Beispiel im Jahr 363. Der Kaiser Julian, der Abtrünnige, wollte das Christentum zurückdrängen. Und dann gab er den Juden die Erlaubnis, ihr könnt den Tempel wieder aufbauen. Und dann begann man, und die Geschichte erzählt uns, dass dann Gas ausgetreten sei aus dem Boden, es habe eine schreckliche Explosion gegeben, dann auch ein Erdbeben, und so ließ man das Projekt fallen. Und dann haben wir also ab dem 7. bis zum 20. Jahrhundert die islamische Periode. In dieser Zeit steht neben die Omar-Moschee und die Juden konnten den Tempel bis heute nicht aufbauen. Aber was uns dabei auffallen mag, wir haben nun die ganze jüdische Geschichte seit dem Anfang in Ägypten bis ins 20. Jahrhundert so ein bisschen überflogen. Und wir sehen, da gibt es wirklich zwei Phasen der Geschichte. Zuerst haben wir über 1500 Jahre als eine Zeit der stellvertretenden Opfer im Judentum. Von Mose bis Titus. Und seither haben wir eine Periode von über 1900 Jahren, eine Zeit ohne Opfer. 70 nach Christus bis heute. Man fragt sich, was hat das zu bedeuten? Das ist doch auffällig, sehr auffällig. Und wir sehen, im ersten Jahrhundert nach Christus, da findet sich der Wendepunkt der jüdischen Geschichte. Also irgendwie im ersten Jahrhundert muss etwas ganz Besonderes geschehen sein. Aber das Ganze wird noch viel prekärer oder viel brisanter, wenn wir diese Talmudstelle miteinander unter die Lupe nehmen. Der Talmud, das sind Sammlungen von wichtigen Lehrsätzen der alten Rabbiner. Und im Talmud, Traktat Yomah 39b, da liest man, dort wo ich das rot angestrichen habe, folgendes. Torat Rabbanim, Arbaim Shana Kodem Chorban Habayit Lo Haya Goral, Ole Beyamin, Velo Haya Lashon Shel Zehurit Malbin. Vielleicht haben Sie es nicht verstanden, dann übersetze ich. Lehre der großen Rabbiner. 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels kam das Los nicht mehr in die rechte Hand. Und der rot gefärbte Faden wurde nicht mehr weiß. Wahrscheinlich sagt Ihnen das auch nicht mehr als das Hebräische vorhin. Aber wir wollen das miteinander genauer anschauen. Der Talmud ist an sich sehr schwierig zu verstehen, wenn man die Hintergrundinformation nicht hat. Das größte Opfer im Judentum war jährlich am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag im Herbst. Da musste der Hohepriester, das ist ein Modell, einen Hohepriester gibt es heute immer noch keinen, der Hohepriester musste ein Opfer darbringen für die ganze Nation Israel. Die ganze Schuld des Volkes, die Schuld des vergangenen Jahres, musste auf einen Ziegenbock gelegt werden und der musste geschlachtet werden. Aber in 3. Mose 16 wird erklärt, dass der Hohepriester jeweils 2 Ziegenböcke nehmen musste und da musste er Lose ziehen, um herauszufinden, welcher Bock für Gott bestimmt sein soll. Hier sehen Sie diese Lose, das ist ein Bild aus dem Tempelinstitut in Jerusalem. Der Hohepriester nahm also 2 Lose aus einer Urne, wie Sie es hier sehen, legte diese verschlossenen Lose auf die Köpfe der beiden Böcke und dann klappte er die Lose auf, die Metalllose. Auf dem einen stand La Adonai für den Herrn und auf dem anderen stand, wie Sie das hier sehen, La Azazel für Azazel. Das war der Bock, der dann in die Wüste hinausgejagt werden musste. Nun, die Rabbiner haben das so verstanden. Wenn das Los für Gott in die rechte Hand kam, dann war das ein Hinweis, dass Gott dem Volk Israel vergibt. Und die Talmudstelle sagt, ab 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels, da sei das Los nie mehr in die rechte Hand gekommen. Mit anderen Worten, das Volk Israel konnte wissen und wusste es, Gott vergibt uns nicht mehr. 40 Jahre vor der Zerstörung, das führt uns also in das Jahr 30. Das war auch die Zeit, wo Jesus Christus öffentlich auftrat in Israel und wo er von den Führern abgelehnt wurde. Und schlussendlich wurde er sogar gekreuzigt. Und ab dieser Zeit keine Vergebung mehr. Das mit dem roten Faden war so, das sehen wir auch im Talmud ausführlicher beschrieben, man band dem Bock für Gott, band man um die Hörner einen rot gefärbten Faden. Und sobald dieser Bock geschlachtet worden war, verwandelte sich normalerweise dieser Faden in weiß. Das war für die Juden ganz klar, was das bedeutet. Denn man berief sich auf Jesaja 1, Vers 18, wo Gott dem Volk sagt, wenn eure Sünden rot wie Scharlach sind, so sollen sie weiß wie Schnee werden. Wenn sie rot wie Karmesin sind, so sollen sie weiß werden wie weiße Wolle. Auf dem vorhergehenden Bild haben Sie gesehen, wie Karmesin, wie Scharlach aussieht. Es ist die Farbe des arteriellen Blutes. Also diese Stelle sagt, wenn ihr auch Blutschuld auf euch geladen habt, ich will sie euch vergeben. Aber 40 Jahre vor der Zerstörung wurde der Faden nicht mehr weiß. Man wusste, wir haben Blutschuld auf uns und Gott vergibt nicht mehr. Und wenn man dabei noch denkt, dass die Masse vor Pilatus geschrien hat, nicht nur kreuzige ihn, sondern auch sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und der Talmud sagt, der Faden ist nicht mehr weiß geworden. Blutschuld und keine Vergebung. Da stellt man sich die Frage, wo steht das Judentum seit dieser Zeit? Denn in diesen 40 Jahren keine Vergebung mehr und dann ab dem Jahr 70 hörten die Opfer sogar ganz auf. Und das Wort von Mose hat sich erfüllt in 3. Mose 26, eure Opfer werde ich nicht mehr annehmen. Und daneben das Wort aus Hosea, sie werden lange Zeit ohne Opfer sein. Nun, aus der Sicht des Neuen Testamentes, aus christlicher Sicht, wird da vieles ganz deutlich. Der Messias wurde ja zum Beispiel in Propheten Jesaja in Kapitel 53 folgendermaßen angekündigt, dass er nämlich kommen würde, um wie ein Opfertier für die Schuld anderer zu sterben. In Jesaja 53, Vers 5 heißt es, wegen unserer Übertretungen wurde er verwundet. Wegen unserer Missetaten wurde er zerschlagen. Die Strafe, die uns Frieden brachte, traf ihn. Und durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Wir irrten umher wie Schafe. Ein jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Diese Stelle wurde schon von den alten großen Rabbiner messianisch gedeutet. Das ist also nicht eine christliche Erklärung, dass dieses Kapitel prophetisch vom Messias spricht. Jesaja hat das geschrieben 700 Jahre vor Christus etwa, in prophetischer Vergangenheitsform. Also so etwas Zukünftiges, so wie wenn es schon geschehen sei, um die Wirkung zu erhöhen. Nun, aus christlicher Sicht können wir sagen, ja, die Opfer mussten doch aufhören. Denn wenn der Messias sterben würde als Opfer, dann ist er die Erfüllung von all den vielen Tieropfern früher. Die konnten ja nicht wirklich Sünde wegnehmen, das war ein symbolischer Akt. Aber wenn nun das eigentliche und wirkliche Opfer durch Jesus Christus am Kreuz geschehen ist und sein Blut ist geflossen, dann brauchen wir die Opfer gar nicht mehr. Also aus christlicher Sicht ist nun dieses Wegbleiben der Opfer im Judentum bis in unsere Zeit die absolut logische Konsequenz. Nun, niemand kann sagen, diese Stelle an Jesaja, das sei vielleicht später geschrieben worden. Nein, wir haben doch zum Beispiel die vollständige Jesaja-Rolle aus Qumran, aus den Höhlen am Toten Meer. Diese Rolle, die Sie hier sehen, ich habe selber eine Kopie in Originalgröße davon, stammt aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Und ich habe gelesen, und diese Stelle in Jesaja 53 ist genauso da drin, wie wir das gelesen haben. Und lesen wir noch ein bisschen weiter. Er wurde misshandelt, aber er ertrug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zur Schlachtung abgeführt wird. Wie ein Schaf, wenn es geschoren wird. Er duldete ihr alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde verhaftet, verurteilt und hingerichtet. Er wurde jedoch wegen der Schuld meines Volkes getötet. Weil er sein Leben als Opfer für die Schuld anderer dahingab, wird er wieder leben. Also er soll wieder auferstehen. Und die Augenzeugen haben berichtet, am dritten Tag ist er auferstanden. Weiter. Er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen, aber er trug die Strafe für viele und trat für die Schuldigen fürbittend ein. Alles hat sich so wortwörtlich in Jesus Christus in seiner Hinrichtung und Ermordung erfüllt. Wie ein Opfertier sollte er für die Schuld anderer Menschen sterben. Was ist Schuld? Nun, man muss nur die 10 Gebote versuchen einzuhalten und dann merkt man, was Schuld ist in unserem persönlichen Leben.